glaube, in Frankreich gab es schon auch wegen den Gelbwesten, wo es auch eine relativ schnelle Reaktion drauf gab, die sozusagen Lektion, dass man immer irgendwie reagieren muss und sich einmischen muss. Im Gegensatz zum Beispiel zu Deutschland, ne? Wo in Deutschland wurde vor den Gelbwesten in Frankreich gewarnt von führenden linken Politikerinnen, ohne überhaupt sich überhaupt anzuschauen, was da los ist.
Analyse und Kritik, der Podcast für linke Debatte und Praxis.
Willkommen zu einer neuen Folge vom AK-Podcast. Mein Name ist Gina und heute spreche ich mit dem Autor und Journalisten John Malamartinas über Frankreich. Denn das Land ist bekannt für seine revolutionsfreudige Geschichte und auch in jüngster Zeit kommt es immer mal wieder zu größeren Bewegungen gegen die Regierung. Meine Frage ist, warum knallt es eigentlich andauernd in Frankreich? Was bewegt die Menschen dort, regelmäßig auf die Straße zu gehen und welche Rolle spielen soziale Bewegungen und die radikale Linke? John, bevor wir so richtig einsteigen, magst du dich einmal selbst vorstellen?
Jo, was geht? Mein Name ist John Malamartinas. Ich bin Journalist und beschäftige mich vor allem mit sozialen Kämpfen in verschiedenen Ländern. Großer Fokus von mir ist natürlich immer wieder die Situation in Griechenland, vor allem auch damals, als die sogenannte Staatsverschuldungskrise vor einigen Jahren stattgefunden hat, wo es sehr viele große Massenproteste gab. Und ansonsten, ja, liebe ich Aufstände mitzuerleben und immer an der ersten Reihe zu sein in meiner Arbeit und zu erleben, wie ein kochender Kessel dann auch mal explodiert.
Ja, schön, dass du heute da bist auf jeden Fall. Ich freue mich sehr auf die Folge. Bevor wir über die aktuellen Großdemonstrationen sprechen, werfen wir vielleicht erstmal einen Blick auf die Geschichte. Gibt es historische Linien, die die französische Protestkultur geprägt haben, von der Französischen Revolution über Mai 68 bis zu den Gelbwesten und darüber hinaus?
Ja, wenn man mal vergleicht zu anderen Ländern, was alles so in Frankreich in den letzten Jahrhunderten los war, gibt es natürlich historisch-politische Gründe, warum es da öfters knallt. Und du hast es schon erwähnt, die Französische Revolution ist ein großer erster Anknüpfungspunkt, wo natürlich es geht nicht darum, wie die Franzosen ja heißblütig sind, sondern wie sie vielleicht Blut geleckt haben, indem sie die herrschende Ordnung mal aufgewirbelt haben. Und mit der Französischen Revolution begann es ja, da waren die ja zum ersten Mal erfolgreich. Aber dann begann ja auch ein langes Jahrhundert, das sogenannte 19. Jahrhundert, wo es immer wieder zu Revolutionen und Aufständen kam. Erwähnt seien auch die Jahre 1830 gegen Karl X. oder 1848 gegen Louis Philippe, aber auch 1871 in der bekannten Pariser Kommune. Und man kann sagen, dass während dieser Zeit ja so eine Art Professionalisierung von Aufstandstum stattgefunden hat und immer wieder ja im Verlauf Proteste, Aufstand auf Reaktion und Restauration getroffen haben und immer die Seiten voneinander gelernt haben. So. Und auch in der Nachkriegszeit wirken diese revolutionären Erfahrungen weiter und sind fester Bestandteil von Protestkultur. Du hast ja auch die 68er erwähnt. Im Unterschied zu Deutschland wurde ja die Regierung damals zum Einlenken bewegt. Die Unterschiede zu Deutschland sind dabei nicht nur geschichtspolitischer Natur, sondern die sieht man auch in der Protesttradition. Die Symbolik von Guillotine, Karikaturen oder Straßenbarrikaden, die an die Französische Revolution erinnern. Immer wieder geht es los von einer kleinen spezifischen Frage, die sich ausbreitet auf das große Ganze. Die Herrschenden müssen immer gestürzt werden. Zudem gibt es auch weitere Unterschiede zu Deutschland, wie die gesetzliche Ausgangslage. In Deutschland herrscht ja schon immer der sozialpartnerschaftliche Frieden zwischen Arbeit und Kapital. In Frankreich ist das individuelle Streikrecht immer noch verankert. Deswegen eskalieren auch diese gewerkschaftlichen Kämpfe immer wieder, wie zum Beispiel die legendären Bahnstreiks, die immer wieder Regierungen zum Einlenken bringen.
Würdest du sagen, dass es da einen Unterschied gibt zwischen Stadt und Land in der Protestkultur?
Also in Frankreich natürlich hat sich das immer, es ist ein zentralistisches Land, es hat sich immer wieder um Paris gedreht. Ne? Also es gibt einen Unterschied, weil immer die Proteste in den Städten, nicht nur in Paris, aber auch in Städten wie Nantes, Lyon, Marseille, die sind auch immer wieder dabei, wo mehrere 10.000 Leute immer mitmachen auf der Straße, auch breit gefächert in der Bevölkerung. Und man kann sagen, es ist immer so spektakelorientiert, medienorientiert. Ne? Also man möchte an den großen symbolischen Plätzen protestieren, wie zum Beispiel in Paris die Place de la République oder Champs-Élysées, ne? Oder mal wieder den Sturm auf die Bastille versuchen, was in vielen Köpfen historisch immer eine wichtige Rolle spielt. Und ja, auf dem Land, das hat man auch bei den Protesten der Gelbwesten gesehen, ne, da geht es halt vor allem um Blockaden, zum Beispiel von wichtiger Infrastruktur, wie von so Kreisverkehren. Oder wenn die Landwirte mal auf der Straße sind und sagen, ey, wir blockieren die Autobahnen, die nach Paris führen. Also es gibt schon Unterschiede, auch in der Temporalität, in der Geschwindigkeit und natürlich auch in der Komposition. Ne? Also in den Städten sind es auch meist junge Menschen, die auch mitmachen.
Jetzt hast du ja gerade schon die Gelbwesten erwähnt. Die sind ja vor allem für die jüngere Vergangenheit sehr relevant. In Deutschland haben ja auch einige Menschen versucht, eine ähnliche Bewegung zu starten. Kannst du einmal kurz erklären, was die Gelbwesten waren oder sind und woran sich diese Bewegung entzündet hat?
Ja, die Gelbwesten ist eine sehr große soziale Bewegung, kann man sie nennen, die 2018 begonnen hatte, am Ende des Jahres, zum 17. November, wenn ich mich recht erinnere. Und damals ging es darum, dass sie gegen die Erhöhung der Benzinpreise protestiert haben, beziehungsweise die Steuer vom Staat aus. Und es ging vor allem um Menschen aus den französischen Vorstädten, also ein ganz anderes, sag ich mal, Subjekt, was auf die Straßen gegangen ist und einerseits sich ja in ländlichen Orten, in kleinen Städten versammelt hat, aber auch oft den Marsch nach Paris gewagt hat. Es waren die sogenannten Akte, die stattgefunden haben. Also jeden Samstag hat sich auch der Protest in den Großstädten versammelt, vor allem auch in Paris mal. Ich selbst dann, als das angefangen hatte, war ich gerade in Griechenland, wo es zum 10. Mal der Mord an Alexandros Georopoulos, also einem 15-jährigen Anarchisten von 2080, gejährt hat, das Gedenken daran und die Proteste dagegen. Und da war ich so gerade in Griechenland, um da an den Protesten teilzunehmen. Und dann bin ich spontan von einem Tag zum anderen von dort nach Frankreich geflogen, um am vierten Akt teilzunehmen der Gelbwesten. Und das ist ein Protest, der auch vor allem wegen seiner Komposition meinen politischen Kompass komplett verändert hat.
Kannst du das nochmal genauer erklären, was du damit meinst?
Es hat deswegen meinen politischen Kompass komplett verändert, weil ich da diese Proteste so kategorisieren würde, dass vor allem wegen seiner Komposition ich sie nicht einordnen würde in so klassischen Gewerkschaftsprotesten oder in Protesten, die von linken Bewegungen angeführt werden. Das habe ich nicht so oft erlebt in meinem Leben. Ein anderes Mal war das zum Beispiel in der Bewegung der Empörten 2011, war bei der Platzbesetzung in Griechenland, wo es auch von links bis rechts, aber auch vor allem von verschiedenen Klassen Leute auf der Straße waren. Das habe ich auch beim Jugendaufstand Dezember 2008 wegen Alexandros Georopoulos, was ich schon erwähnt habe, erlebt. Und das sind immer Momente, wo meistens die Linke überrascht wird von einem Tag zum anderen und meistens diesen Bewegungen hinterherhechelt und gar nicht vorbereitet ist, überhaupt zu reagieren, geschweige denn mit die Machtfrage zu stellen. Und das sind Proteste, wo man wunderbare neue Elemente erlebt, zum Beispiel in Aufstandstechnik, aber auch ja in der Überraschung, wie sehr es schnell an Dynamik gewinnen kann.
Mhm. Ja, mega spannend. Was würdest du sagen, sind so aktuell die sozialen Bruchlinien? Also sind es jetzt vor allem ArbeiterInnen oder spielen auch Studierende, MigrantInnen oder SchülerInnen eine Rolle?
Aktuell geht es darum, Proteste gegen Haushaltskürzungen, die die französischen Regierungen planen. Es muss sehr viel Geld eingespart werden, um Schulden abzubauen. Es gibt Druck seitens der internationalen Institutionen und von den Ratingagenturen, dass Einsparungen bis zu 44 Milliarden geplant werden und durchgesetzt werden, natürlich auf Kosten der Bevölkerung. Es soll natürlich soziale Kürzungen stattfinden, Kürzungen im kulturellen Bereich und sogar zwei Ferientage eingekürzt werden, wie zum Beispiel auch der bekannte 8. Mai aufgrund des Zweiten Weltkriegs als Gedenktag. Und dagegen haben sich breite Proteste formiert. Es gibt eine politische Krise, die sich in Frankreich etabliert hat. Erst heute Morgen, bei dem Tag, wo der Podcast aufgenommen wird, hat sich mittlerweile der fünfte Ministerpräsident seit der aktuellen Legislaturperiode halt verabschiedet. Und Präsident Macron befindet sich in der Betrouille, irgendwie diese Reform durchzusetzen. Aber es gibt Protest von links bis rechts, also das wird im Parlament boykottiert. Frankreich und die quasi aktuell die Regierung von Macron, besonders von seinem Lager, regieren als Minderheitsregierung. Das heißt, die werden in allen größeren Vorhaben, wie auch dieser Haushaltsplan, blockiert. Und dagegen natürlich gehen verschiedenste Leute auf der Straße. Einerseits natürlich die Arbeiterinnen, die in Frankreich, ja, traditionell syndikalistisch stark organisiert sind, bis hin aber zu viele junge Menschen, die Angst haben um ihre Zukunft in einem Frankreich, wo nach ihrer Meinung Politik eher für die Reichen gemacht wird. Es bleibt abzuwerten jetzt, wer alles sich mit einschaltet in Frankreich. In Frankreich gibt es jetzt manchmal nicht nur Unterschiede zwischen Stadt und Land, sondern natürlich auch in den Städten selbst ist es immer so fraglich, wird die migrantische Bevölkerung sich auch beteiligen oder so. Also gibt es sozusagen Prozesse, wo die beiden Seiten aufeinander kommen und so. Und das passiert mal ab und zu, aber es ist auch nicht selbstverständlich.
Diesen Podcast gibt es nur dank unserer Abonnentin. Denn AK hat keinen reichen Verleger im Rücken. Stattdessen machen wir eine unabhängige linke Zeitung. Das heißt, eure Abos machen unsere Arbeit möglich. Und willst du auch 11-mal im Jahr eine AK aus deinem Briefkasten ziehen, statt leidiger Rechnungen? Dann hol dir jetzt ein Abo unter www.akweb.de/abo.
Man kennt ja auf jeden Fall aus Frankreich immer wieder so Riot-Videos, in denen dann Barrikaden gebaut und abgefackelt werden. Und du hast ja jetzt eben auch schon die Bewegung Bloquantout erwähnt, die kürzlich versucht, ganz Frankreich zu blockieren eigentlich. Und gleichzeitig ist die Polizei aber auch kein Kind von Traurigkeit und geht extrem repressiv gegen diese Bewegung vor. Würdest du sagen, die Repression befeuert auch immer wieder neue Proteste oder entzünden die sich eher an spezifischen Anlässen?
Also die Bewegung Bloquantout gerade, ne, ist eine Internetbewegung, die entstanden ist quasi als Reaktion auf diesen Haushaltsplan. Und man muss dazu sagen, es wurde erstmal von so Rechten initiiert, quasi einer Gruppe, die heißt die Essentiellen. Das ist so eine souveränistische Gruppe, die sich eigentlich um das Schicksal Frankreichs schert und möchte, dass und auch teilweise auch an Verschwörungstheorien glaubt, wie zum Beispiel, dass Freimaurer die französische Regierung und Macron kontrollieren. Aber tatsächlich, das Interessante war, dass im Laufe des Sommers das linke Gruppierungen und vor allem Großteile der radikalen Linken diese Bewegung übernommen haben. Diese Bewegung fand auch Unterstützung von Gewerkschaften bis hin zu der Linkspartei La France Insoumise und Volksarmes Frankreich von Jean-Luc Mélenchon. Und das Interessante ist tatsächlich, dass die französische Politik zum ersten Mal reagiert hat auf eine Bewegung, die überhaupt erstmal noch gar nicht auf der Straße war, indem sie gesagt hat, wir opfern unseren Ministerpräsidenten, François Bayrou, schon am 8. September, 2 Tage bevor das große Datum dieser Bewegung, die dann zum ersten Mal auf der Straße erscheinen würde. Das selbsternannte Ziel dieser Bewegung war, quasi ganz Frankreich zu blockieren, sei es zum Beispiel Infrastruktur, sei es die Peripheriques, sozusagen die Rings, die Autobahnen um den Großstädten herum, wie zum Beispiel in Paris. Und naja, aus der Seite des Innenministers und der Polizei wurden erwartet, dass es nur 100.000 Leute sein werden am 10. September, die demonstrierten. Trotzdem wurden 80.000 Polizisten bereitgestellt, also eine fast 1:1 Betreuung. Tatsächlich waren aber schon laut Innenministerium mehr als 200.000 Leute auf der Straße. Manche Analysten sprechen auch bis zu 500.000. Also es war, was die Zahlen angeht, ein Erfolg für diese Straße. Aber man muss sagen auch, dass vor allem in Paris es vor allem junge Leute waren und linke Leute mit besserem Bildungsabschluss, die auf der Straße waren. Auf dem Land hat sich das auch ein bisschen anders differenziert. Und viele Aktionen wurden auch unterbunden von der Repression der Polizei. Also es gab Versuche morgens von verschiedenen Gruppen, zum Beispiel in Paris, da waren wir auch mit, haben das begleitet, zum Beispiel an 8 Stellen gleichzeitig, haben sich Grüppchen zusammengefunden, bis zu 200 Leuten und gesagt haben, ey, wir gehen auf diese Autobahnring und versuchen zu blockieren, immer so für eine kurze Zeit und stiften so Chaos. Und die Polizei wurde an manchen Stellen überrascht, weil die Protestierenden auch darauf reagiert haben und quasi einen anderen Ort gewählt haben. Aber es hat sich so ein Katz-und-Maus-Spiel etabliert. So. Und man hat auch gemerkt, dass der französischen Polizei und dem Ministerium und der Politik es sehr wichtig war, jegliche große Blockade in Keim zu ersticken.
Was würdest du sagen, welche Bedeutung hat so diese Form von Repression und auch Polizeigewalt für die Entwicklung von so neuen Protestformen?
Also, wenn ich sage, es hat immer eine große Rolle gespielt in der Geschichte Frankreichs. Also es gab immer Bewegung und dann Reaktion darauf. Also ein historisches Beispiel, ne? Das wird auch oft genannt, ist Mitte des 19. Jahrhunderts, ne? Auf Reaktion auf die Revolution und Aufstände von 1830 und 1848 gab es dann mit dem Napoleon III quasi, mit dem Neffen von Napoleon, ne? Der dann Staatsoberhaupt wurde, gab es dann den Auftrag an Hausmann, also oder Hausmann, ne, wird das buchstabiert auf Deutsch, quasi Paris umzustrukturieren, ne, und große Boulevards zu errichten oder diese Plätze, die man jetzt kennt, mit so, die so sterneförmig sind, mit sehr vielen verschiedenen Zugängen. Und das war quasi, um ja diesen klassischen Barrikadenbau, der sehr effektiv ist, in kleinen Straßen zu unterbinden und so Protestformen, die es gab, halt aufzulösen, die sich im Laufe des Jahrhunderts professionalisiert hatten. Und genauso kann man sagen, auch in der neueren Zeit gibt es immer auch eine Reaktion darauf. Ne? Also die französische Polizei hat sehr viel dazugelernt. Also als ich vor 20 Jahren begann, in Frankreich mit zu protestieren und dann auch darüber zu berichten, genau, hatte ich immer gesehen, Frankreich war im Vergleich zu den deutschen Polizisten sehr immobil. Ne? Also in Deutschland kennt man das, halt, die haben diese Sixpacks, kommen die dann, sind überall mobil, sie versuchen alle protestieren zu kleben und quasi so, wenn fern was passiert, direkt zu kesseln. In Frankreich konntest du immer als Protestierender immer eine Distanz zu haben, was dir auch ermöglicht hat, so eine Art Straßenkampf zu etablieren. So, das gibt's bis heute immer noch, aber die Bedingungen sind schwerer geworden. Zum Beispiel haben die, es gibt diese neue Motorradeinheit, Brav M. heißt das, die krass ist einfach. Wenn du das schaust, also bekommst du wirklich das Zittern. Die sind sehr schnell da. Die haben so einen hooliganistischen Habitus, sind sehr aggressiv. Man denkt, die sind auf sämtlichen Drogen oder so und könnten jederzeit losknüppeln. Und das machen sie auch. Und die nehmen auch Leute fest. Und es gibt einen Zivilpolizistenapparat, die sogenannten BAC, die auch von einem Moment auf den anderen ihre Markierungen machen oder manchmal auch nicht und dann auch loslegen und Leute verhaften. So. Und das hat sich schon viel mehr etabliert. Aber die Proteste reagieren auch darauf. Es gibt auch natürlich neue Formen des Protests zu kreieren. Zum Beispiel dieser Cortège de Tête, der sich im Laufe der zum Beispiel Arbeitsgesetzproteste 2016 etabliert hat, wo immer quasi sehr viele Leute, die kampfbereit sind, sich vor den Gewerkschaften gestellt haben bei den großen Demonstrationen und quasi von dort gesammelt angegriffen haben, von Seitenstraße zu Seitenstraße und versuchten, Kesseln der Polizei oder so ein, sozusagen ein Umzingeln zu verhindern.
Mhm. Ja, mega spannend. Wie würdest du denn sagen, ist das Verhältnis zwischen Gewerkschaften, sozialen Bewegungen und der radikalen Linken, wenn du jetzt zum Beispiel gerade solche Protestformen beschreibst?
Naja, als ich 2016 da aktiv war, habe ich auch manchmal erlebt, wie Gewerkschaften auch reagiert haben auf solche Straßenkampfformen und auch Jagd auf Leute, die sie vermummt haben, gemacht haben so und teilweise auch Protestierende ausgeliefert haben so. Also es gab manchmal Auseinandersetzungen, das kenne ich auch aus Griechenland, ne, zwischen zum Beispiel die Schutzpatrouillen oder den Schutz quasi der Kommunistischen Partei in Griechenland und Anarchistinnen. Das gab zum Beispiel ja auch so im Rahmen von Generalstreiks, wo es auch zu unschönen Szenen kam, wo ich deutsche Besucherinnen erklären musste, deutsche Linke, ey Leute, hier kloppen sich gerade Linke untereinander, es ist nichts Schönes, aber es hat auch was mit der unterschiedlichen politischen Tradition zu tun. Etwas, was in Deutschland sehr selten passieren würde. Und in Frankreich ist es genauso so, aber es hängt davon ab, auch so immer so von Interessen. Es gibt manchmal auch Kooperationen und manchmal geht es auch auseinander. Also manchmal gibt es auch radikale Teile der Gewerkschaften, die nach vorne pressen, auch gegen die Gewerkschaftsbürokratie. Und das ist auch der Moment, wo Bewegungen quasi eskalieren können. Also es gibt zwei Wege, wo Bewegungen eskalieren können in Frankreich. Einerseits ist, wenn Gewerkschaftsmitglieder, die Basis anfängt, selber radikale Reformen anzuwenden, wie zum Beispiel ein großer Teil der Bahnarbeiterinnen, die immer wieder an Seiten der sozialen Bewegung sind, oder parallel sich eher so eine autonome Kraft, sei es aus der Linken, der autonomen Linken oder auch einfach von der Gesellschaft, sich entwickelt und dann krass sozusagen die Karten auf den Tisch legt und sozusagen die gesamte Bewegung beeinflussen kann. Im Moment aber sieht man, die Bewegung Bloc Contour, es ist noch nicht etabliert. So, also man hat gesehen, die Gewerkschaften haben reagiert, haben 8 Tage später, am 18. September, Proteste annonciert, auch Streiks und so weiter. Und man hat auch gemerkt, es ist so ein zweiseitiges Schwert. Erstens ist es geil, dass sie auch einsteigen. Gleichzeitig aber schwächt es wieder auch zum Teil radikales Potenzial. 14 Tage später, am 2. Oktober, sieht man, die Teilnehmerinnenzahlen von über 1 Million von 18. September sind runtergegangen am 2. Oktober. Und das heißt, es gibt sozusagen eine Hoffnungslosigkeit und auch ein Vertrauen, dass nicht mehr die Gewerkschaften es alleine richten können, sondern dass es von anders auch kommen muss. Und deswegen ist es spannend, was passieren wird.
Und wie würdest du so das Verhältnis zwischen traditioneller und neuer Linker beschreiben, gerade jetzt in den aktuellen Bewegungen?
Also das Verhältnis war historisch schwierig auch so. Das war auch schon 68 oder so. Ne? Also 68, erinnert euch, krasse Bewegung, ne? Und so. De Gaulle musste dann sogar flüchten, dann zurückkommen und sagen, hier, ich muss das Parlament auflösen und Neuwahlen annoncieren. Gleichzeitig aber versuchte die Linke im Namen von Mitterrand und so irgendwie auch dazwischen zu grätschen und irgendwie Wahlen für sich zu entscheiden. Aber tatsächlich haben einerseits die Revolten Unsicherheit in der Bevölkerung gemacht. Die wollten Sicherheit zurück und deswegen haben die auch wieder de Gaulle gewählt. Aber andererseits hat die Linke es auch verspielt, quasi auch wieder. So. Und es gibt oft eine Institutionalisierung, die stattfindet, die aber nicht der Bewegung auf der Straße entspricht. So. La France Insoumise, das aktuelle Erfolgsprojekt der Linken in Frankreich, hat sich jetzt traditionell immer an der Seite der letzten sozialen Bewegung gestellt, sei es zum Beispiel auch der gegen die Rentenreform 2023, aber auch jetzt aktuell waren es einer der ersten, die gesagt haben, ey, Blocons tout finden wir geil. Also wir finden es gut, wenn sich Leute zusammenfinden und spontan auf die Straße gehen. Und es gibt Leute, die ich kenne von der radikalen Linken, die können super gut mit La France Insoumise kooperieren und sagen, das braucht es auch. Auch eine Unterstützung von Protesten wegen Ökologiefragen bei Sous le Mont de la Terre, wo auch neue Organisationsformen getestet werden, auch festere Organisationsformen, die von gewissen autonomen Linken als leninistische Konzepte sozusagen verklärt werden könnten und gewähren. Und da gibt es natürlich immer auch eine dauerhafte Kritik an sogenannte autoritäre Tendenzen der Linken, die versuchen, Sachen zu kontrollieren. Also Sachen, die man auch von hier aus Deutschland kennt. Ne? Also es gibt hier in Deutschland ja auch Leute, die die Linkspartei gut finden in der außerparlamentarischen Linken und Leute, die eher eine Distanz pflegen, auch aus berechtigten Gründen oft.
Um jetzt nochmal so ein bisschen zurück auf die Aktionsform und so zu kommen, würdest du sagen, dass das Maß der Militanz irgendwie zurückgegangen ist? Und was würdest du sagen, wie wird Militanz und Gewalt im Protestkontext betrachtet?
Ich würde sagen, nicht, dass es zurückgegangen wird, aber man kommt in so einer Phase, wo man sich ein bisschen neu erfinden muss. Wie ich vielleicht schon erwähnt habe, dass ja manchmal Protestformen auch an ihre Grenzen kommen und auch Straßenkämpfe ihre Aktualisierung brauchen, obwohl man denkt immer, es ist mal das Gleiche. Es ist nicht so. Ne? Also die Gelb-Weiß-Proteste haben auch gezeigt, man kann nach krassen Orten der Macht gehen, wo man vorher das nicht dachte, wie zum Beispiel an Champs-Élysées oder an Arc de Triomphe, ne? Also der Siegesbogen, wo krasse Bilder durch die Welt gingen. Und gleichzeitig merkt man jetzt, wenn nur die Proteste nur von der Linken getragen werden, dann wird es schwierig. So, also das hat man bei Bloc Blocant gemerkt. Also man versuchte die Gare du Nord zu erstürmen, so, wo die Gewerkschaften drin waren und sich gerade versammelten am 10. September. Darüber schreiben wir auch im Artikel bei Analyse und Kritik. Und man merkt so, ja, also es kommt zusammen am Ende, aber man schafft nicht wirklich zu punkten dagegen und wirklich eine krasse Kraft zu machen. Und das heißt, es braucht tatsächlich wirklich Leute auf der gesamten Bevölkerung so. Und das haben die Gelbwesten gezeigt. Dann wird es unkalkulierbar und dann lernt man auch den Herrschenden das fürchten. Und ich glaube, die Zeit wird kommen so. Anders als in Deutschland, und das gilt auch für Griechenland und so, es gibt immer eine Erneuerung, es gibt immer neue Zyklen, die entstehen. Und das macht es auch komplett spannend und interessant, finde ich. Und es gibt halt diesen Riesenunterschied. Es basiert nicht wie in Deutschland auf Kampagnenarbeit oder politische Konstruktionsarbeit, ne? Versteht ihr das meine? Ne? Also in Deutschland haben wir zum Beispiel große Proteste gegen die Europäische Zentralbank, ne? 2015 kreiert, ne? Auch mit Hilfe von europäischen Aktivistinnen. Aber tatsächlich war das jetzt keine Bewegung, die ein Selbstläufer war oder so. Man musste es wirklich erbauen, so. Und in Frankreich und Griechenland ist es immer wieder so, es passiert etwas und du denkst so, nee, es war schon am Ende und wieder wird ein Feuer entzündet. Ne? Und das erfreut mich auch und es macht es auch interessant, darüber zu berichten.
Schätzt du das so ein, dass es der Bewegung trotzdem perspektivisch gelingen könnte, Frankreich lahmzulegen? Oder glaubst du, dafür müsste sich quasi nochmal was Neues formieren?
Ich glaube halt so, was Bloc Blocontou gut dran ist, ist, dass sie sagen, und das ist vielleicht gleich mit den Gelbwesten, auch wenn die Komposition komplett eine andere ist. Ne? Hier bei Bloc Blocontou über eine linke Bewegung, dort war das ja von der rechte bis linke getragene Bewegung bei Gilets Jaunes, auch wenn Faschisten am Ende von Antifas sozusagen rausgejagt wurden von Demonstrationen. Aber das, was das Gute ist bei beiden Sachen, ist so, die versuchten wirklich, sich vom traditionellen Protest zu verabschieden. So. Und obwohl das bei den Gelbwesten viel massiver und einen größeren Eindruck hinterlassen hat, finde ich auch die Blocontou-Sache, okay, er legt einen Grundstein, der vielleicht manchmal in der Geschichte irgendwann später wieder vorkommt, eine größere Rolle spielt. Und tatsächlich ist interessant, wenn man jetzt schaut, die Proteste in Italien, die sind ja unter dem Motto, wir blockieren alles auch. Ne? Und jetzt ne, in Frage von Palästina und so. Und in Italien war es so, die letzten Jahrzehnte war nichts los. Ne? Also die, wenn du die Aktivisten fragst in Italien, super enttäuscht. Die Linke am Boden, ne? Also vor allem seit der Euro-Krise war nichts los. Und jetzt finden einfach die größten Proteste statt, die noch nicht stattgefunden haben. Und tatsächlich massive Blockaden von Infrastruktur, Autobahnen und so weiter. Und ich glaube, das ist zum Beispiel ein Motto, was zirkulieren kann. Also ich habe jetzt Aufrufe gesehen, auch in Griechenland das zu machen, Sachen zu blockieren. Und die Leute lernen untereinander. Das ist das Geile dran. Also auch zum Beispiel, ihr seht auch die One-Piece-Fahne jetzt, ne? Die auftaucht. Ne? Kennt ihr ja von diesem bekannten Manga-Comic, wo es quasi um Piraten geht, die sich selbst organisieren gegen das herrschende System. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt oder so. Muss man mal lesen auch, um ein bisschen den Hintergrund zu verstehen. Und diese Fahne wurde ja eingesetzt in verschiedenen globalen Protesten aktuell stattfinden, die alle, finde ich, auch einen neuen Charakter haben und sich von traditionellen Protesten abgrenzen. Natürlich von der sogenannten Generation Z und so weiter getragen werden. Ne? In Indonesien, Nepal, bis hin Peru. Aber auch in Frankreich wurde auch diese Fahne gezeigt, so, und von One Piece, also mit einem Piratenkopf mit dem Strohhut. Ich glaube, so die Leute lernen voneinander, so, und das wird weiterhin so sein.
Was glaubst du, welche Bedeutung spielt da so der digitale Raum? Das hattest du ja am Anfang auch erwähnt, dass ja die Bewegung quasi eigentlich digital losgegangen ist und es dann schon den Rücktritt gab, bevor überhaupt die erste Aktion wirklich auf der Straße passiert ist.
Ich glaube, der digitale Raum spielt eine sehr große Rolle. Das merkt man auch, wie sich dieser Protest überhaupt, bevor er überhaupt auf der Straße angefangen hat, so verbreitet hat. So durch diese neuen sozialen Medien wie TikTok und so weiter wurde sehr viel Content weiterverbreitet. Und es sind diese Telegram, WhatsApp und Signal-Chats entstanden, wo die Leute sich tatsächlich organisieren. Ein paar Tage bevor wir hingefahren sind, habe ich mich auch in diesen Chats eingeschaltet, um zu gucken, was geht. Und die waren tatsächlich frei zugänglich und man hat tatsächlich alle Informationen bekommen. Also morgens zum Beispiel die Blockadepunkte oder dass um 11 Uhr dann Treffpunkt war bei der Gare du Nord, ne, der quasi größte Bahnhof oder der verkehrsreichste Bahnhof Europas, könnte man sagen. Das war tatsächlich spannend zu erleben. Also ich war so wirklich sehr bewegt dadurch, wie sich Leute dadurch organisieren. Und ich habe das Gefühl, das Gleiche passiert auch in den anderen Ländern, in der ganzen Welt gerade, wo Proteste stattfinden. Und natürlich gleichzeitig hat es auch eine große Gefahr, in Frankreich weniger vielleicht, aber in anderen Ländern, dass man auch abhängig davon ist und abgeschaltet werden können. Und deswegen war es auch wichtig, dass in Frankreich sich auch die Leute im realen Raum getroffen haben, so, und Versammlungen abgehalten haben. Und tatsächlich auch während des ganzen Tages, ne? Also, und am Ende des Tages, des 10. September, und das kann die Digitalisierung nicht wegmachen quasi, kamen diese 10.000 von Leuten am Ende an der Place des Fêtes, ist so ein bisschen so ein großer Platz, jetzt nicht ganz zentral in Paris, so ein bisschen am Rande des Zentrums, kamen die 10.000 Leute zusammen und haben eine Vollversammlung abgehalten und dann weiter gefeiert und zum Teil danach auch noch Scharmützel mit der Polizei veranstaltet. Aber das war beeindruckend zu sehen, wie die Leute, ja, auch entdecken und sich den realen Raum auch wieder aneignen.
Du hast ja eben schon kurz den Artikel erwähnt, den du zusammen mit Jan Teurich für die Analyse und Kritik geschrieben hast. Da erwähnt ihr auch, dass es natürlich auch Spaltungen oder Konflikte innerhalb der Linken auch im Umgang mit Bocantou gibt. Und du hast ja auch schon erwähnt, dass die Bewegung eigentlich von einer rechten Gruppe angestoßen wurde. Kannst du darauf noch ein bisschen eingehen?
Also ich würde sagen, dass das angestoßen wurde durch eine rechten oder so souveränistischen Gruppe, spielt jetzt nicht mehr so eine große Rolle in der Debatte. Also ich glaube, in Frankreich gab es schon auch wegen den Gelbwesten, wo es auch eine relativ schnelle Reaktion drauf gab, die sozusagen Lektion, dass man immer irgendwie reagieren muss und sich einmischen muss. Im Gegensatz zum Beispiel zu Deutschland, ne? Wo in Deutschland wurde vor den Gelbwesten in Frankreich gewarnt von führenden linken Politikerinnen, ohne überhaupt sich überhaupt anzuschauen, was da los ist. Und deswegen würde ich eher sagen, die Frage ist so ein bisschen eher so im breiteren linken Spektrum, wie die Debatte weitergehen wird. Was macht man eigentlich gegen diesen Haushaltsplan, der weiterhin von der Regierung durchgesetzt werden wird? Und gerade stauchelt Macron mit seiner Regierung, ne? Wie ich schon erwähnt habe, ist jetzt wieder die Regierung gefallen. Wieder muss sein Premierminister schon nach weniger als 30 Tagen zurücktreten. Und die Frage ist so, wartet man darauf jetzt auf einen linken Messias, der kommt und alles übernimmt und auflöst und sagt, hier bin ich, ich regiere jetzt, oder entsteht etwas anderes so? Und das ist halt die große unklare Komponente. So. Also es ist schön und gut, eine politische Krise zu haben, sagen alle, die aber jetzt auch schon dauerhaft ist. Wie geht es weiter, wenn es zum Beispiel um die Frage von Macht geht? So. Und da ist auch die Frage, was Macron versuchen wird, und das hat er auch jetzt mit dem aktuellen Premierminister, der gefallen ist, versucht, der war bekannt als Chefverhandler. Er wollte quasi die Linke sozusagen als ein Bündnis, ne, von Grünen, Sozialdemokraten, die in Frankreich Sozialisten genannt werden, bis zu La France Insoumise, die größte Gruppe in der Allianz darstellen, im Sinne von Parlamentssitzen, spalten, indem sie sagen, ey, vielleicht gebe ich doch eine Steuer von den Top 1000 Reichen in Frankreich, lasse ich durch so, und deswegen würden die Sozialisten vielleicht mitmachen.
Wenn dir der Podcast gefällt, gefällt dir bestimmt auch unsere Zeitung. Beides finanzieren wir über die Zeitungsabos. Falls du uns mit einem Abo unterstützen möchtest, findest du alle Informationen auf www.akweb.de/abo.
Ich glaube, es gibt immer noch Potenzial, dass das linke Spektrum sich spaltet untereinander, weil als sie damals bei der Legislaturwahlen vor ein paar Jahren angetreten sind, oder 2024, war es so, dass man es aus einem antifaschistischen Grund gemacht hat, quasi. Aus der Einstellung, dass man Marine Le Pen und eine Mehrheit von Marine Le Pens Partei, dem Rassemblement National, also den Nachfolger oder die Umbenennung vom Front National, was eine eigentlich neonazistische, rechtsextreme Partei war, die sich jetzt als modern gibt, dass man das verhindern wollte, quasi. Und das wird auch das große Projekt der Zukunft bleiben. Es braucht immer eine antifaschistische Allianz dagegen. Aber wie man merkt, auch in Deutschland reicht nicht die antifaschistische Firewall mehr. Und die Frage ist, kann man abseits davon ein soziales Programm und so weiter formulieren, was sozusagen so eine Linke attraktiv macht so und auch zusammenbringt? Und weil ich glaube, außer sozusagen die Haushalte zu blockieren und Macron zu nerven, bisher gibt es noch nicht so einen Zukunftsplan, der Frankreich von Grund auf, von der Basis auf verändern kann.
Was würdest du sagen, welche Lehren könnte die radikale Linke in Deutschland und darüber hinaus aus den vergangenen und aber auch den gegenwärtigen Protesten ziehen?
Ja, ich glaube, es ist schwierig, immer Lehren zu ziehen von einer Situation, die komplett anders ist. Ne? Also, wie gesagt, durch geschichtlichen und politischen Entwicklungen der letzten Jahrhunderte und Jahrzehnte gibt es sozusagen eine andere Form von Politik in Frankreich. Auch eine größere Rolle von politischer Gewalt zum Beispiel, wo man sagt, ey, dadurch kann auch Veränderungen kommen. Und in Deutschland gibt es halt diese Tradition nicht, aber es gibt quasi trotzdem wieder so ein bisschen Aufwind in Deutschland, finde ich. Wie zum Beispiel, das so, wie ich das nenne, immer Türklopferei. Also Kampagnen, die zum Beispiel für sich für Miete eintreten oder um quasi die Linkspartei mehr Parlamentssitze zu beschaffen, dass das mehr Erfolg findet quasi und quasi eine Zustimmung zu linker Politik vielleicht wieder sich erhöht in der deutschen Bevölkerung, obwohl auf der anderen Seite natürlich rechte Politik und rechtsextreme Politik natürlich auch weiter Zulauf bekommt. Und ich glaube tatsächlich, es gibt Sachen zu lernen dadurch, dass man einfach ein bisschen spontaner und flexibler bleiben muss so und vielleicht auch mehr hören muss, was in der Bevölkerung passiert und was deren Anliegen ist. So, ne? Also und vielleicht sind es Sachen, die manchmal man aus einer Berliner Sicht nicht sehen kann. Also ne, Berlin ist zum Beispiel nicht Deutschland so und nicht jeder in Deutschland ist die erste Frage, wo er sich fürchtet, zum Beispiel auf dem ländlichen Raum, um die Frage der Miete. Ne? Da ist zum Beispiel die Frage des Transports eine ganz andere, oder ne? Also klar finden wahrscheinlich sehr viele Leute mehr öffentlichen Nahverkehr gut so, ne? Und aber wenn du auf dem Land bist und auf ein Auto angewiesen bist, ist es halt eine ganz andere Sache so. Und da merkt man, wenn solche Bewegungen entstehen würden in Deutschland, und das ist eine Lektion, sollte man es nicht der AfD überlassen. Zum Beispiel, wenn es bei den Landwirten so ist. Oder bei Leuten, die vielleicht, falls die Erhöhung der Benzinpreise oder so kommt, dann auf die Straße gehen. Das ist die große Gefahr gerade in Deutschland. Oder auch, wenn es größere Katastrophen gibt, wie zum Beispiel eine Flut oder so, ne? Wo die Leute reagieren, sich organisieren. Das sind meistens nicht die Linken, die dann dahin gehen und sich die Hände schmutzig machen. Und das, glaube ich, da von solchen Sachen muss man lernen. Weil in Frankreich ist es so, dass die Leute sagen, nee, wir lassen dem Faschismus keinen Raum. Und das heißt nicht, quasi nur im Parlament im Sinne von dort zu blockieren, dass sie irgendwie in Kommissionen teilnehmen oder überhaupt mit abstimmen können und so weiter. Ich glaube, klar sollte man die Rechte dort blockieren, aber man hat jetzt gelernt, und das lernt man auch in Deutschland, es ist bei weitem nicht genug. Das heißt, man muss sie überall woanders blockieren auch, im sozialen Raum, im politischen Raum auf der Straße und aber eine positive Politik formulieren. Aber das kann man noch nicht lernen aus Frankreich, weil es auch noch nicht so vorangeschritten ist. Deswegen ist es, glaube ich, auch für alle ein Lernprozess aktuell.
Okay, eine letzte Frage habe ich noch, auch wenn die meistens unbeliebt ist, weil es jetzt um einen Blick in die Glaskugel geht. Was ist dein persönlicher Ausblick? Wie geht es mit Blocantoux weiter? Und sollte aus Deutschland solidarisch unterstützt werden? Und wenn ja, wie?
Also die politische Krise in Frankreich wird weitergehen. Ne? Der fünfte Premierminister ist jetzt gefallen. Und die Stimmen mehren sich tatsächlich, dass dieses Macron-Démission, also Macron soll zurücktreten, das ist ein bekannter Slogan in Frankreich, immer lauter wird. Und tatsächlich er sich jetzt in der Enge getrieben fühlt. Also was soll man machen jetzt? Vielleicht sogar Neuwahlen annoncieren. Das heißt, die Linke in Frankreich muss sich wieder zusammenfinden und vielleicht ein positives Programm, wie ich schon erwähnt habe, formulieren. Und für Blocantoux heißt es eigentlich jetzt nach einer Ernüchterungsphase, wo man gemerkt hat, die Gewerkschaften, manche von denen springen drauf, aber tatsächlich sind wir wieder auch da, um es wieder zu vereinnahmen und in die richtigen Bahnen nach ihrer Sicht zu lenken, also zu pazifizieren, also zu befrieden. Und das heißt, dass man weiter experimentieren muss und tatsächlich immer wieder diese neue Protestform, die man etablieren möchte, also richtige Blockaden, und mit Gewerkschafterinnen zu vereinen, die schon mal auch für Raffinerien und so weiter blockiert haben und ziemlich krass auf der Straße unterwegs waren, dass diese Allianz wirklich zu realisieren und auf einer dauerhaften Schiene zu bringen. Und das heißt auch noch mal mehr auch in Diskussion zu kommen mit verschiedenen Ländern auch, wo neue Protestformen ausprobiert werden, auch auf einer globalen Ebene. Wir haben ja schon gewisse Aufstände, die interessant sind und die von jungen Leuten getragen werden. In Frankreich werden sie auch von jungen Leuten getragen. Also wenn ihr mal in Paris auf der Straße seid, ist das krass. Du denkst, es ist sozusagen, also es ist cool, als Jugendlicher da aufzuwachsen, weil du die ganze Zeit protestieren gehen kannst und krasse Sachen erlebst. Und ich glaube, aus Deutschland sollte man einfach einen Blick darauf haben, ohne ja neidisch zu sein, daraus zu lernen und auch tatsächlich früh beginnen, immer in Diskussion zu kommen. Ne? Also es gibt zum Beispiel jetzt ein Buch, was übersetzt wurde, im Assoziation A-Verlag, ne, über die Solomon Latère, ne, die Aufstand der Erde, diese Ökologiebewegung. Ich glaube, die Analysen, die sie bringen, sind sehr spannend und auch zu vergleichen mit Deutschland, wie zum Beispiel die Ende-Gelände-Bewegung, die sich auch erschöpft hat. Ne? Und ich glaube, wir werden ähnliche Erfahrungen gemacht und ich glaube, es lohnt sich, da auch Strategien auszutauschen. Und manchmal ist es doch nicht so weit entfernt, als man denkt, auch wenn oft sozusagen gedacht, eine intellektuelle Mauer zwischen den zwei Ländern und andere politische Traditionen auch in Philosophie und politische Theorie existieren zwischen Ländern. Aber ich glaube, man soll diese Mauer durchbrechen, immer wieder, auch mit gegenseitigen Besuchen und immer wieder hinfahren und immer wieder auch Leute einladen zu Veranstaltungstouren.
Ja, vielen, vielen Dank dir auf jeden Fall für das spannende Gespräch. Ich habe total viele Sachen daraus mitgenommen und ich denke, den HörerInnen wird es genauso gehen. Wir sind damit jetzt am Ende angekommen. Es sei denn, du hast noch was hinzuzufügen.
Alles super.
Schön. Genau. Wer unseren Podcast schon kennt, der weiß, was jetzt kommt. Bitte abonniert den Podcast und abonniert AK. Empfiehlt uns weiter. Denn wir sehen überall auf der Welt, eine organisierte Linke ist wichtiger denn je. Alle Abo-Optionen findet ihr wie immer unter www.akweb.de/abo. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch.